Am Telefon ist jetzt Sven Sattler. Sven, du hast dich viel mit Ruanda
Ja.
beschäftigt. Ruanda war ja Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Was wollten Sie denn dort?
Die Interessen an Ruanda sind wirklich schwer zu sagen. Es ist ja zufällig an Deutschland geraten und eigentlich hatten die auch nicht die geringste Ahnung, was das eigentlich für ein Land ist.
Wie wurden denn deutsche Herrschaftsansprüche in Ruanda umgesetzt?
Es wurde dort ein System indirekter Herrschaft installiert. Das heißt, es waren sehr wenige Deutsche in dem Land, also ein sehr kleines Land. Indirekte Herrschaft funktioniert so, dass eine bestimmte Gruppe Einheimischer, die wird protegiert, die nehmen dann eine Funktion ein, die in einem Herrschaftssystem unterhalb der Deutschen steht, aber über dem Rest der Bevölkerung. Man hat sich natürlich eine Gruppe ausgesucht, das waren in Ruanda die Tutsi, die schon eine relativ gute Position hatten. Und hat deren Position nochmal deutlich verstärkt und natürlich auch, indem er bestehende Konflikte zu eigenem Interesse nochmal verwendet hat. Und es dann so eine Interessenüberschneidung zwischen den Deutschen gab und auch den Interessen der dort herrschenden Gruppe. Die Tutsi sind als höherwertig betrachtet worden aufgrund von einer rassistischen Sichtweise der Kolonisatoren. Die wurden quasi als schwarze Europäer erachtet, während die Hutu als, gibt es dann den Begriff, die Neger als solche, denen dann Attribute wie faul und träge zugeordnet werden. Und entsprechend sind eben auch die Tutsi in die bessere Position gerückt worden.
Welche Attribute wurden denn den Tutsi zugeschrieben?
Ja, in diesem schwarzen Europäer steckt schon sehr viel von der Vorstellung der Kolonisatoren drin. Das Stereotyp zu den Tutsi ist, dass es große, schlanke Menschen sind. Daraus ist dann abgeleitet, dass sie aus dem Norden eingewandert wären und zu der Gruppe der Hermiten gehören würden. Und diese Hermiten, das ist ein Begriff, der aus der Bibel abgeleitet ist. Der ist relativ haltlos eigentlich.
Was ist denn das Gegenstück bei den Hutu? Wie wurden die denn da klassifiziert?
Ja, die Hutu sind angeblich Bantu. Das ist insofern auch eine ziemlich seltsame Annahme, da Bantu eigentlich eine Sprachgruppe meint und absolut keine Ethnie. Und das Kinyarwanda, das alle Menschen in Ruanda sprechen und auch nur dort sprechen, auch keine Bantu-Sprache ist, sondern das hat eher was damit zu tun, dass es dann in Europa die Vorstellung der Bantu-Neger gab, eben wieder mit diesen Attributen, faul und träge und so weiter.
Hat denn das Kolonialsystem der Deutschen und später Belgier und Franzosen den Gegensatz zwischen Hutu und Tutsi weiter verfestigt?
Das ist auf jeden Fall weiter verfestigt worden. Über die Kolonialzeit werden das die bestimmenden Kriterien überhaupt, was dann auch realitätsmächtig wird, sodass sich die Menschen auch selber zuordnen. Da spielt dann auch die belgische Zeit bzw. die französischen Missionare, die das Schulsystem aufgebaut haben, eine sehr große Rolle, die so eine Art Rassenlehre eigentlich auch im Schulunterricht hatten, mit eben der Behauptung, die Tutsi sind die höherwertigeren.
Du meinst, dass dieses Konzept vorher gar nicht so eine große Rolle gespielt hat vor der Kolonialzeit?
Die Rolle dieser ethnischen Systeme ist sehr schwer einzuschätzen. Es gab die Zuordnung Hutu und Tutsi schon vor der Kolonialzeit, das ist ganz sicher. Und das Ganze war ein hochkomplexes, auch hierarchisches System. Klar ist, dass die Menschen aber auch vom Hutu zum Tutsi werden konnten. Im Gegensatz dazu, nach der Kolonialzeit stand es dann auch im Ausweis drin, wer Hutu und wer Tutsi ist. Diese Starre und Dichotomie, die es dann einnimmt, und dieser absolute Herrschaftsanspruch, den die Tutsi zugesprochen bekommen und dann auch viele von ihnen für sich dann auch selbst reklamieren, das war vorher nicht so.
Und das hat dann im Folgenden auch eben dazu beigetragen, dass sich ein Hutu-Nationalismus und ein Tutsi-Nationalismus rausgebildet haben.
Ja, vor allem dieser Hutu-Nationalismus, das entsteht alles in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als es dann um die Entkolonialisierung geht und sich da eine Hutu-Partei rausbildet, während ein Teil der Tutsi, die man zu dem Zeitpunkt dann schon als Aristokratie auch einige davon bezeichnen kann, stark auf ihre Herrschaftsansprüche pochen. Es gab einige versöhnliche und vermittelnde Kräfte, die konnten sich aber überhaupt nicht durchsetzen, sodass dann diese Hutu-Partei bei den ersten freien Wahlen auch ganz klar die Wahlen gewonnen hat und da so eine Art, sagen wir mal, umgekehrter Rassismus auch entstanden ist und die Tutsi quasi als die Eindringlinge, die Fremden, die alles das, was nicht funktioniert, für alles verantwortlich waren.
Das heißt, bis zur Phase 1994, als der Genozid an den Tutsi verübt wurde, war es dann so, dass gesellschaftliche Kräfte, die sich jenseits dieser Dichotomie definiert haben, dann völlig unter die Räder gekommen sind?
Die haben kaum eine Rolle gespielt. Es gab seit dem Ende der Kolonialzeit bis eben 94 gab es immer mal wieder in Anführungszeichen kleinere Massaker, wenn man sowas denn überhaupt so sagen kann. Es gab eine ganz massive Hetze gegen die Tutsi. Es gab umgekehrt direkt mit dem Ende der Kolonialzeit auch eine Gruppe von, naja, wieder in Anführungszeichen monarchistischen Tutsi, die dann von Burundi aus zum Teil agiert haben. Und es gab dann ab den 90er Jahren quasi einen Bürgerkrieg mit der RPF, der ruandischen patriotischen Front, die dann von Uganda aus das damalige Regime in Ruanda aus angegriffen haben. Alles immer auf dem Hintergrund dieses Gegensatzes.